Heute bei uns zu Gast ein Betriebsratskollege von euch. Frank Müller ist seit vielen Jahren Betriebsrat, mittlerweile stellvertretender Betriebsratsvorsitzender eines sehr großen Gremiums. Ich freue mich darauf, ihn heute hier bei uns begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Marc Oehlmüller, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und einer der Geschäftsführer der AAS. In der heutigen Folge von Starke Stimmen geht es um das Thema Suchtberatung und Suchtprävention. Frank ist ausgebildeter Suchtberater und wird uns aus seiner Erfahrung berichten, wie groß das Thema Sucht in den Betrieben tatsächlich ist und auch klar machen, warum ihr euch als Arbeitnehmervertreter, Betriebsrat, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung mit dem Thema Sucht nicht nur beschäftigen solltet, sondern eigentlich beschäftigen müsst.
Willkommen zu Starke Stimmen, der Betriebsratspodcast der AAS. Hier dreht sich alles um die Themen, die Betriebsräte bewegen. Aktuelle Rechtsprechung, wichtige Fragestellungen und praktische Tipps für Ihre Betriebsratsarbeit.
Frank, herzlich willkommen bei uns hier im fliegenden Podcast-Studio aus Dresden vom Kongress. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier während der vielen Workshops in deiner Mittagspause mal ins Studio zu kommen. Herzlich willkommen.
Danke, Marc. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für das Vertrauen.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Ja. Frank, wir kennen uns ja schon viele Jahre. Du bist Betriebsratsmitglied eines sehr großen Logistikunternehmens im schönen Ruhrgebiet. Oder ist es schon eher so südliches Münsterland, vielleicht der Standort, ne? So in die Richtung. Aber es hat irgendwie auch was mit meiner Wahlheimatstadt Dortmund zu tun. Ne? Deshalb, da haben wir uns ja auch schon häufiger mal getroffen.
Ja.
Wir wollen heute mal über deine Rolle als Betriebsrat sprechen. Wie bist du zum Betriebsrat gekommen? Was machst du als Betriebsrat? Was sind so Ziele? Was sind vielleicht Herausforderungen, Probleme, die euch als Betriebsräten begegnet sind, wie geht man damit um? Und du hast eine ganz besondere Rolle auch noch bei euch im Betrieb. Da wollen wir auch mal drüber sprechen. Ja. Aber vielleicht mal so zum Einstieg. Also was hast du vor dem Leben als Betriebsrat eigentlich gemacht? Also was ist so dein Ausbildungsberuf oder wie bist du dazu gekommen?
Ich bin mal im Jahre 1979 bin ich in die Ausbildung gegangen, und zwar damals noch die Hösch Stahlwerke, ganz groß bekannt, Montanindustrie. Da habe ich eine Ausbildung zum Betriebsschlosser gemacht. Das war auf der Westfalenhütte hinter Borsigplatz, der berühmte Borsigplatz für Dortmunder, ein Begriff. Und bin dann schon 1980 zum ersten Mal überhaupt in ein Amt gewählt worden. Damals waren Jugendvertreterwahlen, die sind ja immer regelmäßiger als Betriebsratswahlen. Und bin dann dadurch mit der Gewerkschaft ganz stark in Berührung gekommen. Damals war die Gewerkschaftsbewegung noch relativ groß, gerade in Dortmund, viel über den DGB, DGB-Jugend, große Veranstaltungen in der Dortmunder Westfalenhalle. Und so ist man dann peu à peu da reingerutscht.
Am Tag der Arbeit wahrscheinlich unterwegs.
Am Tag der Arbeit unterwegs, genau. Ja. Große Veranstaltung Dortmunder Westfalenpark, wo dann immer die Kundgebungen waren. Und die DGB-Jugend war ja immer sehr vertreten. Ich selber war damals in der IG Metall organisiert, eben durch das Stahlwerk. Und so hat man natürlich dann auch die Kontakte gekriegt zu den Betriebsräten, die in der Westfalenhütte, auf der Westfalenhütte tätig waren. Mein Vater war selber Betriebsrat gewesen, auch ein Mentor von mir. Und so ist man dann immer weiter in diese Rolle reingerutscht und hat dann eben dieses Interesse für Arbeitsrecht, für Mitarbeitervertretung eben entwickelt. Ja, und nach langen, langen Jahren dann als Malocher, auf Deutsch gesagt, auf der Hütte, ging es ja mit Kohlestahl langsam bergab. Man musste sich umorientieren. Ich bin dann damals von Hösch weggegangen, habe dann die verschiedensten Arbeitsstellen ausprobiert. Bin dann dadurch auch mit Personalräten in Kontakt gekommen, weil ich dann auch mal im öffentlichen Dienst war. Bin dann mit Personalräten in Kontakt gekommen, nicht nur mit Betriebsräten. Und bin dann über einen Entsorgerbetrieb, wo ich dann da als Betriebsratsvorsitzender tätig war, dann irgendwann zu meinem jetzigen Arbeitgeber gekommen. Mhm. Und da bin ich seit 2013 im Betriebsrat, jetzt mittlerweile auch schon im 11. Jahr. Und mache die Sache natürlich äußerst gerne. Vertretung der Mitarbeiter, das sehr viel Spaß macht. Schulungen dabei machen, immer wieder seinen Wissensstand weiterentwickeln. Das ist schon eine tolle Geschichte.
Und damals, 2013, da war der Betriebsrat überhaupt schon vorher gewählt oder hast du bei der Erstwahl schon mitgemacht?
Damals? Das war damals, bei dem Arbeitgeber wurde neu ein Betriebsrat eingesetzt. Das war also die Erstwahl gewesen an diesem Standort. Dieses Logistikunternehmen hat mehrere Standorte, wo auch schon Betriebsräte vertreten waren. Da an diesem Standort wurde er neu gewählt. Und dann war es natürlich auch eine große Herausforderung mit vielen, vielen neuen Leuten. Dann ich so ein bisschen als Erfahrener da schon mittendrin, der im Arbeitsrecht schon ein bisschen geschult war, so das ganze System da ein bisschen aufzubauen, mit der Diskrepanz auch Gewerkschaft da gewesen, viele Streiks, die dann auch schon abliefen, weil die Gewerkschaft dann versuchte, Tarifverträge zu implementieren. Wie gesagt, und dann langsam anzufangen, ein Gremium aufzubauen mit den ganzen Betriebsratsmitgliedern der verschiedensten Kulturen. Wir waren, haben also in meinem Unternehmen sind 68, 69 Nationalitäten und die spiegeln sich dann auch im Betriebsrat wieder. Dann eben langsam anzufangen, auch Betriebsvereinbarungen abzuschließen, damit man überhaupt einen geordneten Ablauf im Betrieb bekommt. Das sind schon große Herausforderungen von Anfang an.
Ich glaube, da ist es auch für so ein Gremium, Betriebsrat, natürlich klasse, wenn man da auch, sag ich mal, erfahrene Kollegen schon direkt von Anfang an mit hat, dabei hat. Also das ist ja nicht immer so. Ne? Also häufig werden ja auch Betriebsräte gegründet und keiner hat vorher jemals sich mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich ein Betriebsrat, was sind die Aufgaben, was sind Rechte, Pflichten. Ne? Und wenn dann, sag ich mal, so ein, da war es ja durchaus ein paar Jahre eben vorher auch schon im Betriebsrat, im anderen Unternehmen, schon aus der JAV-Zeit nimmt man ja auch Sachen mit. Ja. Und das ist natürlich für so ein Gremium ein unglaublicher Gewinn, wenn man da sagt, Mensch, der eine und noch vielleicht wäre, welche waren schon mal im Betriebsrat. Weil die Frage ist ja, was du gerade sagst, was macht man dann eigentlich als Betriebsrat? Womit legt man los? Ne? Was sind diese großen Aufgaben, die man nimmt? Die ersten Betriebsvereinbarungen. Weißt du noch, was die erste Betriebsvereinbarung bei euch war?
Oder? Die erste Betriebsvereinbarung war bei uns die Sonderzahlungsbetriebsvereinbarung. Ja. Der Arbeitgeber hat da eine Sonderzahlung eingeführt, also Art Weihnachtsgeld, er nannte es aber Sonderzahlung eben. Die hat er eingeführt, das war, glaube ich, mit die erste, die wir hatten. Und dann ging es peu à peu über Arbeitszeit, Überstunden, Betriebsvereinbarung, betriebliches Eingliederungsmanagement.
Ja, ganz wichtiges Thema.
Auch natürlich wichtig. Aber wie du schon sagtest, man fängt da an, man hat auch gute, erfahrene Kollegen mit dabei, viele, viele neue, die sich durch Schulungen erst immer BR1 bis 3, AR1 bis 3 so langsam reinfinden. Und auch die muss man erstmal am Anfang ein bisschen einbremsen. Die kommen dann von einem Seminar, haben da was von Gesetzen gehört und dann sagen die, so, jetzt bin ich Arbeitsrichter und jetzt fange ich mal hier an, ein bisschen Gesetzesgeschichte zu schreiben, da muss man dann auch ein bisschen einbremsen. Ja. Aber wie gesagt, in der Zusammenarbeit in einem Gremium, neue Leute, erfahrene Leute, das ist schon immer eine gute Mischung. Ja. Aber wie gesagt, auch was du sagtest, viele, viele Gremium, neue Leute, für die ist es ja äußerst schwer, wenn die nicht auf vielleicht auf ein paar Erfahrene zurückgreifen können. Und ja, das macht mir dann auch ein bisschen Angst, weil ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter und meine Generation stirbt allmählich aus. Und bei uns ist es vielleicht noch, dass sich viele für das Amt aufstellen lassen möchten, wenn es irgendwann ist. Aber es gibt auch viele andere Betriebe, wo es dann eben nicht so ist, wo händeringend Betriebsräte gesucht werden, auf Deutsch gesagt, wo man sich dann Bewerbungsausschreibungen macht, wer möchte Betriebsrat werden.
Ja, genau. Ist ja leider in den letzten Jahren immer ein größeres Thema geworden. Ja. Nachfolge, neue Kandidaten finden, auch wenn die Wahl ansteht, ne? Wer lässt sich aufstellen? Das ist ja so ein Thema, was auch für den Betriebsrat insgesamt wichtig ist. Also nicht nur zur Wahlzeit, sondern eigentlich immer muss man eben darüber sprechen, was ist eigentlich der Betriebsrat? Also Stichwort Öffentlichkeitsarbeit des Betriebsrats. Weil natürlich, wenn ich jetzt so als Betriebsrat sage, naja, wir machen jetzt hier unser Ding und setzen auch viele Dinge durch, aber man redet nicht darüber gegenüber den Kollegen, Kolleginnen im Betrieb, dann weiß ja auch keiner, was machen die denn da? Der Frank sitzt da oben und trinkt nur Kaffee. Nee, so ist es ja nicht. Ne? Sondern man ist ja jeden Tag damit beschäftigt, Dinge zu klären, Probleme beiseite zu schaffen. Und das muss man halt der Belegschaft, glaube ich, auch immer wieder klar machen. Also deshalb, das Betriebsverfassungsgesetz sieht ja auch vor, einmal im Quartal, so ist die Idee, gibt es eine Betriebsversammlung, da sollen alle zusammenkommen oder Abteilungsversammlung oder wie auch immer. Das ist etwas, glaube ich, was man auch regelmäßig machen muss. Schafft ihr das eigentlich? Also ihr seid ja schon ein paar Mitarbeiter da bei euch. Wie geht man damit um, darüber zu sprechen? Gibt es irgendwie Newsletter oder wie funktioniert sowas bei euch?
Also wie gesagt, wir haben einen Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit, wenn wir darüber sprechen. Und natürlich ist es schwierig. Ja. Viele, die noch nicht so erfahren sind, hören dann was von dem 79er, Schweigepflicht und etc. pp. Und die Arbeitgeber versuchen ja auch immer ein bisschen, den 79er unter jeder Anhörung schön drunter zu schreiben, bitte hier Schweigepflicht und hin und her. Und das versuchen wir natürlich ein bisschen anders zu machen. Öffentlichkeitsausschuss, Flyer rauszubringen. Wir haben Bildschirme, über denen das alles läuft. Wir haben Aufsteller. Und ich sage immer wieder, tut Gutes und redet drüber. Also immer wieder schreiben, was manchmal nicht so einfach ist. Wie gesagt, in einem Unternehmen, wo dann 68, 69 Nationalitäten sind, wo es dann eben auch viele Gehörlose gibt, die wir beschäftigen über die SBV, die dann versuchen, da die Leute, den Leuten auch ein bisschen was näher zu bringen. Stichwort leichte Sprache wird ja heutzutage immer wieder sehr, sehr viel benutzt. Und dann ist das schon schwierig, das rüberzubringen an die Mitarbeiter, was wir eigentlich meinen. Und dann werden Flyer wahrscheinlich manchmal auch nicht immer so gelesen oder verstanden, wie wir es wahrscheinlich gemeint haben. Ja, genau. Aber wie gesagt, Betriebsversammlungen natürlich immer, da legen wir äußersten Wert drauf. Haben auch schon die verschiedensten Variationen mal aus, Präsenzveranstaltung oder einfach mal was ganz anderes. Dann hat man das wie so ein Speed-Dating gemacht. Das war die vorletzte Betriebsversammlung, wo wir das mal ausprobiert haben. Kommt bei vielen gut an. Bei manchen hat man dann auch festgestellt, dass einiges untergeht. Weil man hat dann so die Tische, wo man erklärt, Der in der vierten Reihe steht, der kriegt schon nichts mehr mit, was in der ersten Reihe gesagt worden ist. Da gibt es die verschiedensten Variationsmöglichkeiten.
Und da einfach mal zu hören, ne, wie kommt sowas auch an in der Belegschaft. Wenn du sagst, ja, vierte Reihe verstehen die schon nichts mehr, dann werden die natürlich auch nicht zuhören und beim nächsten Mal kommen sie nicht mehr. Ne? So ist ja dann die einfache Wahrheit.
Das ist einfach die Sache.
Und wenn man dann überlegt, ihr müsst ja sehr viele Kandidaten finden, aus unterschiedlichen Listen vielleicht, aber trotzdem, jede Liste hat ja die Aufgabe zu sehen, wenn jetzt der Kollege so und so weggeht, wie besetzen wir denn das nach, wenn nochmal gewählt wird beim nächsten Mal, wie findet man neue Kandidaten? Und ich glaube, da muss man einfach zwischendurch immer wieder gucken, gibt es noch geeignete Kolleginnen und Kollegen, die da Lust drauf hätten vielleicht, sich schon mal mit dem Thema zu beschäftigen, Betriebsrat, was ist das eigentlich? Und dann hast du ja auch gar nicht zwischendurch, leider muss man sagen, die Gelegenheit und rechtlich die Chance zu sagen, naja, jetzt macht er mal so ein bisschen Betriebsrat mit, sondern tatsächlich immer nur zur Wahl kann ich neue Kandidaten finden. Die sind dann vielleicht nur Ersatzmitglieder in Anführungszeichen, aber sind dann zumindest da. Ne? Aber das heißt, die große Aufgabe hat man im nächsten Jahr, 2025, ab dem Sommer kann man sich schon mal Gedanken dazu machen, wenn in 26 wieder alle Betriebe wählen. Wie finde ich denn Leute, die da Lust zu haben? Ne? Und das heißt, spätestens im nächsten Jahr muss man halt auch wirklich in den Betrieben als Betriebsrat offensiv, glaube ich, einfach auch dafür werben, dass das eine wichtige und wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle ist, die man da als Betriebsrat hat. Und das, was man da macht, nicht für einen selbst ist, sondern eben für alle, für die gesamte Belegschaft. Und das ist so etwas, was man, glaube ich, vielen klar machen muss. Einfach.
Und das ist die große Herausforderung, die große Aufgabe dabei, weil nicht nur die Vorurteile, wie du gerade gesagt hast, da ist der Frank dann, der trinkt dann nur Kaffee und am besten Bildschirm an, YouTube gucken etc. pp. Nein, das ist ja nun mal eben nicht der Fall. Es wird ja nun mal eben auch sehr hart gearbeitet im Betriebsrat. Und das ist ja auch manchmal mit Unannehmlichkeiten verbunden. Sprich, seitens des Arbeitgebers ist ja auch immer, der Arbeitgeber macht ja auch sondierten Druck auf den Betriebsrat und versucht vielleicht die Einzelbetriebsräte hier, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, Nachteile eventuell durch den Druck. Das kriegen ja andere dann auch mit, die normalen Mitarbeiter, und sagen, ey, bevor ich dann da Betriebsrat werde, nee, das möchte ich nicht, dass ich hier auf einmal auf dem Präsentierteller bin und der Arbeitgeber guckt mir dann nur noch auf die Finger. Das sind natürlich die Probleme.
Die Personaler haben natürlich auch dann ihre Aufgaben. Aufgabe und müssen hier bestimmte Dinge durchbringen. Und da ist ja auch ganz wichtig, dass man da offen miteinander umgeht und sagt, na klar, man streitet sich dann in der Sache eben angemessen und jeder hat dann seine Rolle. Ne? So, das ist irgendwie auch, glaube ich, immer wichtig zu verstehen, dass eben ihr als Betriebsräte, auch wenn man mal in Paragraph 80, ne, also ich als Jurist gucke ja auch gerne ins Gesetz, also Paragraph 80 Betriebsverfassungsgesetz, da steht drin, der Betriebsrat hat darüber zu wachen, dass der Arbeitgeber sich an Gesetze, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge, sofern Anwendung finden, Betriebsvereinbarungen hält oder auch nicht. Und das heißt, der gesetzliche Auftrag des Betriebsrats ist ja wirklich, dem Arbeitgeber auf die Finger zu gucken.
Ja.
Und das verstehen, glaube ich, auch viele Kollegen aus der Belegschaft nicht, aber auch manchmal die Arbeitgeber nicht. Ne? Nach dem Motto, warum mischt ihr euch da schon wieder ein? Ne? Also was soll das denn eigentlich? Und stellt euch nicht so an, wird schon richtig sein und so. Ne? Also da muss man so, glaube ich, einen gemeinsamen Weg finden mit dem Arbeitgeber. Ne? Und dann gehört auch dazu, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Das ist halt einfach so. Ne?
Natürlich. Und dann gibt es auch mal Reibereien.
Ja.
Das ist ja logisch. Also es kommt selten vor, dass man sich in großen Betrieben sofort immer auf die Punkte einigt.
Nein.
Und dass der Arbeitgeber seine Karten wie beim Pokern bedeckt halten möchte. Ja. Das ist ja klar. Das möchten wir ja auch. Wir möchten ja auch nicht immer gleich bei Verhandlungen alle Karten offenlegen.
Ja.
Aber das Verständnis dafür, was die Aufgabe des Betriebsrates ist, der Arbeitgeber weiß das schon, aber er möchte es nur nicht.
Ja.
Und
die
Belegschaft, die dann vielleicht oder durch die Ersatzmitglieder, die ja dann mehr auf der Fläche sind, nicht so oft im Betriebsrat sind und das mal mitbekommen, die erzählen ja auch dann darüber, was so die Aufgaben sind, was da so ein bisschen passiert. Aber dann kriegen es andere mit und dann kommt wieder die Angst dabei. Also, ich muss jetzt hier meinen Arbeitgeber vielleicht verklagen, weil das nicht so funktioniert, wie er das Betriebsverfassungsgesetz auslegt. Mhm.
Und das hält, glaube ich, tatsächlich ganz viele Kolleginnen und Kollegen ab, sich für einen Betriebsrat zu interessieren, weil immer so die Frage, ist Betriebsrat ein Karriereknick? Ne? Ist ja so immer so eine große Frage. Man muss ja gar nicht an die Karriere denken. Auch da stellt sich die Frage natürlich, aber auch, wie du sagst, im allgemeinen Umgang, will ich wirklich mich in so eine Konfliktsituation begeben oder bleibe ich einfach, sag ich mal, in der Belegschaft und lass die mal machen, ne? Den Betriebsrat mal machen? Oder habe ich wirklich so eine innere Motivation, die sagt, ja, ich will auch mitmachen, ich will auch was bewegen, will was erreichen, ne? So wie du das schon ganz lange machst.
Ja.
Das ist ja sowas, das muss man wollen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich werde Betriebsrat, weil es nur Spaß macht, sondern das ist ja anstrengend. Ne? Also wie viele Köpfe seid ihr da? Ist ja schon.
Wir sind ein 17er Gremium bei uns im Betrieb, ein 17er Gremium, das ist schon relativ groß. Also, und zum Thema Karriereknick dabei, ja, man muss natürlich auch gucken, welche eigenen Vorstellungen habe ich für meinen weiteren Werdegang?
Mhm.
Und da bin ich auch immer ganz ehrlich drin. Also es ist nicht zuträglich für meine Karriere, wenn ich Betriebsrat bin. Also während meiner Betriebsratszeit wird es wohl kaum vorkommen, dass mich jemand zum Personaler einstellt.
Ja.
Obwohl ich die besten Voraussetzungen hätte,
auf jeden Fall,
wenn ich irgendwo alleine durch meine Schulung etc. Ja. im Arbeitsrecht, Personalrecht etc. hätten wir ja die besten Voraussetzungen, jeder Betriebsrat.
Mhm.
Aber das möchte man noch nicht. Ja.
Und
aber das ist auch ein Tabuthema im Betrieb, muss ich auch absolut, sagen. Zu sagen, also nein, wir benachteiligen ja keinen. Also Benachteiligung gibt es ja nicht im Betrieb. Nur man sieht eben, wenn sich einige Leute, die dann betriebsratstechnisch oder auch Ersatzmitglieder sind, die werden dann eben für einige Stellen nicht genommen. Und
und da hat man zumindest so ein Geschmäckle dann, ne,
weil
hat es vielleicht was mit der Betriebsratsarbeit zu tun? Und na, das ist ein ganz heikles Thema. Ne? Gleichzeitig darf der Arbeitgeber niemanden bevorzugen, weil er Betriebsrat ist. Das heißt, er ist auch in so einer Zwickmühle. Ne? Also auch da muss man halt gucken, wie kommt man klar. Und auch da natürlich muss man drüber reden, muss man mit dem Arbeitgeber sprechen und sagen, pass mal auf, jetzt hier der Kollege, der hat sich schon zum dritten Mal auf die Stelle beworben. Warum wird das denn eigentlich nicht? Ne? Also dass man da eben dann auch beim Paragraph 99, ne, bei der Einstellung auf einer anderen Stelle dann halt die Gelegenheit nutzt als Betriebsrat zu sagen, so, jetzt hauen wir mal auf den Tisch, jetzt mal Tacheles, wie man schön sagt, worum geht es hier eigentlich? Ne? Warum wird der das nicht? Ne? So,
das,
und
aber
so muss es wahrscheinlich funktionieren. Ne?
Das ist immer, Marc, das ist immer sehr schwierig, auch dann dem Arbeitgeber nach dem 99er.
Ja.
Ich meine, der 99er, jetzt machen wir ein bisschen Arbeitsrecht hier, hat man ja eine Zustimmungspflicht, es sei denn, man hat diese Widerspruchsgründe.
Mhm.
Ja, aber dann einfach zu sagen, hier, ihr habt den Kollegen X nicht genommen, weil er Betriebsrat ist, das ist ja gar nicht das das ist ja gar nicht zu beweisen.
Nee, genau.
Und das ist ja äußerst schwierig. Und wer macht schon, welches Betriebsratsmitglied sagt schon, so, jetzt habe ich mich 10-mal, 12-mal beworben, jetzt streng ich mal eine Klage an, weil ich mich benachteiligt fühle. Du bist ehemaliger Arbeitsrichter. Du weißt, ich glaube, so eine Klage hat es, glaube ich, relativ selten gegeben, dass jemand den Arbeitgeber verklagt, weil er aufgrund einer Bewerbung benachteiligt worden ist.
Gibt es selten natürlich, ne? Also weil du ja auch dem Arbeitgeber nicht in den Kopf gucken kannst, ne? Was ist jetzt der wirkliche Grund vielleicht gewesen? Das ist ganz schwer und deshalb, glaube ich, machen das einfach die allerwenigsten. Und ich glaube, es ist ja, wenn man vorher schon das Gefühl gehabt hat, das ist so ein Karrierehindernis und man würde dann tatsächlich immer wieder vielleicht den Arbeitgeber verklagen mit eher vielleicht mindestens offenen, eher schlechten Aussichten, was den Erfolg angeht, dann macht das ja wahrscheinlich das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und dem Mitarbeiter nicht besser. Ne? Das ist ja leider auch so. Ne? Auch wenn das nicht so sein darf rechtlich, ne? Aber auch Arbeitgeber sind nur Menschen. Ne? Also auch da merken die natürlich, Mensch, jetzt bin ich schon 6-mal vors Arbeitsgericht gezogen worden und der Mitarbeiter hat immer verloren. Warum macht er das denn jetzt nochmal? Und jetzt will er auch noch eine Führungskraft werden. Also schwieriges Thema dann natürlich. Ja. Ne? Und all das muss man als Betriebsrat auf dem Schirm haben oder auch eben, wenn ich Betriebsrat werden möchte, den Kandidaten erklären, du musst keine Angst haben, aber du musst bewusst sein, du nimmst jetzt eben die Rolle ein als Betriebspartner dem Arbeitgeber, auch vielleicht mal nicht nur auf die Finger zu gucken, sondern auch mal zu sagen, das geht so nicht. Ne? Und notfalls mal auch zum Arbeitsgericht zu gehen und dann da klären zu lassen, wie ist es denn richtig.
Ne? Und das ist dann äußerst schwierig. Wir haben zum Beispiel im Gremium 2 Mitglieder der mittleren Führungsebene, die sich haben aufstellen lassen. Ich wüsste auch nicht, wie ich in der Situation gewisse Dinge handhabe.
Ja.
Was mache ich jetzt? Mhm. Also ich bin nicht freigestellt, bin aber in der mittleren Führungsebene, muss also Entscheidungen treffen für den Betrieb, manchmal vielleicht auch gegen die Mitarbeiter, unangenehme Entscheidung. Mhm. Aber auf der anderen Sicht bin ich Betriebsrat und muss auch zwar auch für den Betrieb, auch für den Erhalt des Betriebes, dafür sind wir ja auch da, immer wieder Kompromisse zu finden, aber auch da mal zu sagen, ja, was mache ich denn jetzt hier? In der Position muss ich sagen, hier, Überstunden brauchen wir. Als Betriebsrat muss ich sagen, oh nee, Überstunden, da muss ich leider Nein sagen und dagegen stimmen. Dann lieber vielleicht mehr Leute einstellen oder so. Das ist natürlich auch ein Zwiespalt. Und so übe ich dann ja auch mein Amt aus. Vielleicht bin ich da manchmal so nicht so mit dem Enthusiasmus dabei, wie vielleicht andere, die sagen, ja okay, ich habe hier nicht allzu viel zu verlieren. Ja. Ich werde hier nie Manager. Ich werde immer auf der unteren Arbeiterschiene sein und kann dann auch ganz anders arbeiten.
Jetzt merke ich gerade, das klingt ja fast so, als sei es ganz schlimm, Betriebsrat zu sein. Aber ich glaube eigentlich, sehe ich auch immer dein Leuchten in den Augen, wenn du von den Aufgaben bei dir erzählst. Eigentlich ist es schon eine coole Sache, kann man sagen, oder?
Ich glaube, Betriebsrat zu sein ist Herausforderung, ist super, ist schön. Man arbeitet für Menschen, mit Menschen. Ja. Das ist für mich einfach auch schon immer eine ganz tolle Sache. Und ich glaube, für jeden anderen, mit dem ich zusammenarbeite, auch. Mhm. Für die Mitarbeiter da sein. Man muss sich jeden Fall aufnehmen, wenn jemand zu einem kommt. Das kann man auch auf der Fläche immer relativ gut regeln. Aber für die Mitarbeiter Dinge tun, für Gesundheit am Arbeitsplatz etc. Die wichtigsten Punkte, die es da so gibt, Das ist schön.
Ja.
Auch wenn man mit dem Arbeitgeber auch auf Augenhöhe reden kann, dann gemeinschaftlich mit dem Arbeitgeber, ich sage immer wieder für den Betriebserhalt, Standortsicherung sind ja auch immer Themen, dann zusammen und was das Beste für die Mitarbeiter rauszuholen. Das ist das Wichtigste, das ist eine schöne Aufgabe. Trotz aller Widrigkeiten drumherum, die wir ja auch miterleben. Und da muss man dann, das schöne Stichwort immer Resilienz, da muss man dann eben schön resilient sein oder das dann auch mal abprallen lassen und sagen, hey, das lasse ich nicht an mich heran, sondern wir haben uns eingeschworen, wir möchten hier was machen für die Mitarbeiter, für 4 Jahre erstmal, die wir gewählt sind, was danach ist, muss man schauen, aber dann eben das Bestmöglichste immer zu tun.
Ja, genau. Weil ihr habt nämlich eine ziemlich, finde ich, wirklich tolle Sache bei euch erreicht im Betrieb, wo du auch den Hut auf hast, nämlich Thema Suchtberater. Das gibt es ja nicht in jedem Betrieb.
Ja.
Das ist ja etwas, was in der Regel davon abhängt, dass der Arbeitgeber und der Betriebsrat das gemeinsame Verständnis haben, dass das gut und wichtig ist. Und das, nur dann, glaube ich, kann es funktionieren. Ne? Also wenn jetzt einer von beiden das durchboxen würde gegen den Willen des anderen, kann es langfristig auch funktionieren. Aber wenn beide sagen, das ist eine gute Idee, machen wir jetzt. Und wir haben dann vielleicht einen, der da auch hauptverantwortlich dafür ist. Was ist das, Suchtberater? Wie kann man sich das vorstellen? Also
ich versuche das mal in kurzen Worten zu erklären. Also entstanden ist es dadurch, wir haben mal 2019 haben wir uns eine BV, eine Betriebsvereinbarung, haben wir gemacht, die hat davor 2 Jahre gedauert mit der Erarbeitung und alles hin und her. Ja, und aus dieser Betriebsvereinbarung, die übrigens aus einer Einigungsstelle gekommen ist, das hört sich dann erstmal ein bisschen dramatisch an, ist aber gar nicht so dramatisch. Es gab 2 Vorschläge und wir haben gesagt, mit dem Vorschlag des Arbeitgebers kommt man überhaupt nicht weiter. Und dann hat es die Einigungsstelle gegeben, da hat man sich geeinigt und daraus ist die Position auch des da noch Suchtbeauftragten entstanden und über die Jahre habe ich mich da noch mal weitergebildet zum betrieblichen Suchtberater. Und ja, da können nur beide Seiten, Arbeitgeber und eben der Suchtberater, ein bisschen eckgelagert der Betriebsrat, weil da muss man dezent unterscheiden, die ganzen Positionen, die da sind, ist dann daraus entstanden. Ja, und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Position, der wichtigste Punkt, Suchtprävention im Betrieb zu betreiben, ordnungsgemäß, um diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die am Rande der Gesellschaft sind, wir reden viel von Inklusion, Inklusion für Menschen mit Handicap etc. pp., aber die Suchterkrankten, Inklusion bei Suchterkrankten, das haben sich die Suchthilfeeinrichtungen auf die Fahne geschrieben, aber da stoßen sie auch an ihre Grenzen, weil da der Gegenpart mitspielen muss. Also in den Betrieben zum Beispiel. Wenn der Arbeitgeber nicht mitspielt und sagt, das ist böse hier, trinken, nein,
oder, saufen. Oder das ignorieren. Ne?
Oder ignorieren.
Wir haben damit gar kein Problem.
Wir haben damit kein Problem. Und das ist das große Problem. Ich sage immer wieder, in der heutigen Zeit, im Jahre 2024, wird Sucht immer noch teilweise verpönt und die Leute stehen immer noch am Rande der Gesellschaft. Viele, 90%, gehen arbeiten mit ihrer Suchterkrankung oder mit ihrer Abhängigkeit und versuchen tagtäglich den Kampf zu machen, nur nicht aufzufallen, um dann eventuell auch gekündigt zu werden. Wenn man so ein System wie bei uns hat, ist es natürlich ein bisschen anders. Und die Rechtsprechung spricht ja auch ganz anders. Mhm. Wenn so ein Fall mal vor Gericht kommt, dann wird ja meistenteils eine Wiedereinstellung unter Auflagen gemacht. Genau. Also heißt Entgiftung, Therapie etc. Und diese Leute wieder in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu holen und auch im Arbeitsleben zu holen, das ist schon eine große Herausforderung. Mhm. Und in den Familien wird es ja auch, das wird ja verpönt. Da sagt man ja nicht, mein Mann war heute krank. Ich mache das immer in meinen Schulungen, gebe ich das immer so. Der Manfred konnte heute nicht kommen, weil dem ging es nicht gut. Ja, nach dem 10. Mal wird es auch immer wieder komisch. Ja. Und ja, das habe ich mir mit dem Arbeitgeber auch auf die Fahne geschrieben. Da arbeiten wir ganz eng zusammen. Diese Leute durch Präventionsmaßnahmen, nach erfolgter Entgiftung, nach Therapie und alles wieder in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu holen. Da passieren dann eben auch so Dinge, dass Mitarbeiter nur noch eine Frühschicht bekommen, weil das für ihr Suchtbild am besten ist.
Naja.
Wir hatten einen Mitarbeiter.
Also so eine Routine, glaube ich.
Ja, die Routine, das muss doch ein bisschen. Genau. Oder die Arbeitsplatzwechsel, irgendwo auf einen anderen Arbeitsplatz, wo es dann eben nicht so hochgradig stressig ist, wo man das alles ein bisschen besser koordinieren kann. Und da haben wir an sich ganz, ganz gute Erfolge. Wir haben Leute gehabt, die sind nur auf Nachtschicht gegangen, weil sie dann besser auch tagsüber ihre Therapien machen konnten. Wie gesagt, Leute nur Frühschicht, weil man zum Beispiel festgestellt hat, wenn der Spätschicht macht und dann nach Hause kommt, hallo, dann, was mache ich jetzt noch? Ja. Sitz alleine zu Hause, bin vielleicht Junggeselle, dann fährst du mal zur Tanke, ein Bierchen geht ja immer. Und dann ist der Rückfall da. Wenn man dann davon ausgeht, dass 90% der abhängig Erkrankten nach nur erfolgter Entgiftung rückfällig werden und 50% nach Therapie, dann wäre es jeder Zweite, der wo die Rückfallquote dann da ist, jeder Zweite. Ja. Wenn ich hier zähle, 1, 2, dann wäre ich schon die 50%, wenn ich jetzt ein Suchtproblem hätte.
Ja, also
und das muss man natürlich, die Prävention im Betrieb, muss man das natürlich steuern.
Wie kommt das überhaupt, sag ich mal, wie findet man die Kandidaten, sag ich mal? Ne? Also wenn du jetzt überlegst, weiß nicht, wie kann ich mir das vorstellen? Läufst du durch den Betrieb und sagst jetzt, Mensch, Marc, ich sehe in deinen Augen, du hast da irgendwie ein Problem, oder wie funktioniert das?
Das ist also auch ganz strikt in der Betriebsvereinbarung geregelt. Da geht es dann mehr, aber die DGUV, also die Gesundheitsgesetze und die Arbeitsschutzgesetze regeln das ja ganz klar. Und da sind auch die Vorgesetzten aus der Fürsorgepflicht heraus. Die sind an sich da. Also für mich wäre es tödlich, wenn ich jetzt auf dich drauf zugehen würde und sagen, Marc, ich glaube, du hast ein Problem mit Alkohol. Da ist die Vertrauensbasis, die ist schon gebrochen. Dann, genau. Da brauchen wir gar nicht mehr. Da bin ich ja derjenige, der dich also an den Pranger stellt. Ich komme im Grunde genommen erst dazu, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Also ein Vorgesetzter sagt zum Beispiel, hey Frank, hör mal zu, ich habe da jemanden, ich würde gerne mal ein Gespräch mitführen. Dann komme ich dann dazu und dann unterhalten wir uns darüber. Aber dann ist der Vorgesetzte derjenige, der das in die Wege leitet. Und dann versucht man, da Dinge rauszumachen. Natürlich möchte das nicht, der Suchterkranke möchte das nicht immer hören. Ja. Aber ich glaube, wir haben es mittlerweile bei uns so implementiert, dieses ganze System. Es kommen sogar viele von ganz alleine und sagen, hey, hör mal zu, ich habe da ein Problem, was können wir machen, wie können wir es machen?
Aber das ist wirklich super, weil das zeigt natürlich, dass auch Vertrauen in der Belegschaft, in das System, aber auch in deine Person eben da ist, dass man wirklich weiß, wenn ich zu dir komme, und das ist ja ein irrer Schritt, ne, wenn so ein Betroffener wirklich erstmal sich selber zugesteht, ich habe da ein Problem,
ja,
und dann eine Lösung sucht, eine Hilfeleistung sucht und dann zu dir kommt und sagt, Mensch, ich habe da wirklich ein Problem, kannst du mir helfen? Ne? Das ist ja so ein enorm wichtiger Schritt. Ne? Ich hatte mit ein paar psychologischen Psychotherapeuten da schon häufiger drüber gesprochen. Wir hatten ja auch mal einen Podcast mit Nico aufgenommen. Auch da ist ja ganz spannend zu hören, wie funktioniert das eigentlich, und eine wesentliche Voraussetzung dieses Therapieerfolgs ist ja offensichtlich, ich bin nur Jurist, ne, aber offensichtlich schon mal das Eingeständnis, ich habe ein Problem, sich Hilfe suchen, und das ist ja wirklich klasse, dass das funktioniert. Ne?
Also und das ist der Punkt, also der Suchterkrankte steht also zumindest bei uns erst immer in dem Vordergrund. Also wenn er sagt hier, ich brauche Hilfe, bekommt er sämtliche Möglichkeiten, Hilfeangebote. Ich habe so ein gewisses Netzwerk aufgebaut, da kann man dann mal anrufen, wie sieht's aus. Therapieplätze zu kriegen ist heutzutage äußerst schwierig, und durch den Aufbau eines Netzwerkes kann man dann schon Leute relativ schnell irgendwo hinbringen. Manchmal muss man 2 Wochen warten, aber dann kriegt man da auch eine Lösung. Und was ich immer gesagt habe, und das hat mittlerweile relativ gut funktioniert, die Mitarbeiter, die dann zu mir kommen, es gibt auch welche, die machen es nicht, aber die meisten sind sehr offen darüber, sprechen auch offen darüber und sagen hier, ich habe ein Problem, geben auch fleißig dann ihre Bescheinigungen ab, dass man dem Arbeitgeber auch darlegen kann, ey, hört mal zu, also hier ist was, da müssen wir, weil viel erzählen können kann ja jeder. Ja. Und da muss schon Vertrauen da sein. Und da ist auch die Vertrauensbasis zwischen unserem Arbeitgeber, also sprich das HR, die Personalabteilung und mir, da ist eine sehr große Vertrauensbasis. Und da versucht man dann auch, das stetig weiterzuentwickeln und aufzubauen, um dann eben den Leuten immer noch einen sicheren Arbeitsplatz zu gewährleisten. Egal in welcher Schiene, wo es ist.
Ja. Ich glaube auch tatsächlich so aus meiner Erfahrung als Arbeitsrichter, du hattest ja vorhin schon mal diese Vergleiche angesprochen, die man da macht, also dass man Wiedereinstellung oder so eine befristete Wiedereinstellung ist dann sehr häufig unter Auflagen macht, macht ja deutlich, dass sag ich mal, der Erfolg, mit einer Sucht umzugehen, da auch nicht nur familiäre Unterstützung und Umfeldunterstützung ist, sondern vor allen Dingen Arbeitsplatz. Ne? Weil wenn ich erstmal diese Sicherheit verloren habe, in so einer Routine zu sein, ich muss jetzt aber montags um 8 Uhr da sein und der Arbeitgeber weiß, ich habe ein Problem, wenn ich nicht um 8 Uhr da bin, kriege ich Ärger. Und also das, wenn man diesen Arbeitsplatz erhalten kann, das ist natürlich unglaublich wichtig. Ne? Und wenn ihr da jetzt es geschafft habt, da wirklich ein System zu implementieren, aufzubauen und das Vertrauen in der Belegschaft da ist, dass die Leute wirklich auf euch zukommen und auf dich zukommen, klasse. Ne? Also, und da sieht man ja mal Betriebsratsarbeit und das, ne, auch wenn jetzt du in der Rolle als Suchtberater ja nicht unbedingt Betriebsrat sein müsstest, ja, aber die BV ist ja das, was, sag ich mal, Auslöser für das Ganze war. Ne? Da, der Grundstein, sagen wir es mal so. Ne?
Genau, und das ist der Punkt. Ich bin in meiner Funktion als Betriebsrat losgelöst. Ich vermische die, ich kann die, darf die beiden Punkte auch gar nicht vermischen. Aber alleine durch den Betriebsrat bei uns im Betrieb, durch die Entwicklung dieser Betriebsvereinbarung etc., das ist ein Meilenstein. Das ist ein Meilenstein. Und viele, mit denen ich auf Kongressen, auf Seminaren spreche, die sagen, hey, schick mir mal die BV, das ist eine tolle Geschichte. Wirklich, wirklich super. Und hier steht der Mensch im Mittelpunkt. Und das ist das Wichtige überhaupt da drin. Natürlich haben wir auch eine hohe Dunkelziffer. Also ich bin jetzt nicht der Heilsbringer und sage, so, jetzt habe ich alle Suchterkrankten, ob Alkohol, Spielsucht, Onlinesucht etc., alles, was es gibt, ob die stoffgebundenen und nicht stoffgebundenen Süchte. Aber jeder weiß, wenn ich soweit bin, dann habe ich einen Ansprechpartner und dann wird mir geholfen. Und das ist immer eine tolle Geschichte. Und da freue ich mich immer. Man hat mich mal gefragt, wie ich meinen Erfolg als Suchtberater definiere. Und da habe ich gesagt, nein, ich habe keinen Erfolg. Ich begleite nur. Ich betreue auch nicht. Ich begleite. Betreuen müssen andere. Ich bin nur ein Begleiter, der versucht, ein stabiles Umfeld zu schaffen auf der Arbeit. Das geht auch manchmal ins Private, weil man dann mal kurz telefoniert oder schreibt, wie geht's dir heute, was ist, wie auch immer. Aber ein stabiles Arbeitsumfeld schaffe ich und da begleite ich sie da drin. Und alles andere, dafür sind Therapeuten da. Ja. Ich bin kein ausgebildeter Therapeut. Das ist
aber
die Sache.
Ich sag mal, du kannst viele Sachen erstmal lostreten, sag ich mal, initiieren, Kontakte, wie du sagst, ein Netzwerk hast du da, Kontakte knüpfen und vor allen Dingen Bindeglied im Betrieb sein, ne? Zwischen den Kollegen, auch denen klar machen, worum es geht, was passiert, informieren darüber, ne? Was machst du, was sind die Angebote, wie kannst du tätig werden. Und du hattest mal, weiß ich noch mal, so eine Präsentation mir gezeigt, wann man erkennt, wann man süchtig ist eigentlich. Ne? Ja. Was ist das überhaupt? Ne? Und das dann auch vielleicht bei den Leuten mal so, dass überhaupt das Bewusstsein erzeugt wird. Ich hätte vielleicht mal drüber nachdenken können oder sollte mal drüber nachdenken, ob ich ein Problem damit habe. Ne? Und, und wie du sagst, Alkohol ist ja nur eine der entsprechenden Suchtmittel, die es da gibt. Ich gucke da jetzt gerade sehr skeptisch, ehrlich gesagt, in Richtung Bundesgesetzgebung, nämlich die Legalisierung, muss man sagen, von Cannabis mit fragwürdigen Grenzen. Niemand wird das einhalten können. Das heißt, also es wird einfach auf dem Markt geschwemmt werden. Da bin ich ganz skeptisch und ein bisschen auch voller Sorge, was passiert da. Stellen sich ja viele Fragen, auch für die Arbeitgeber, für Betriebsräte. Darf ich jetzt unter Cannabiskonsum zur Arbeit kommen? Durfte ich das eigentlich bisher? Darf ich es jetzt? Jetzt ist es irgendwie legal. Ich darf, keine Ahnung, so und so viel Gramm mit mir führen. Darf ich das auf der Arbeit in der Pause nicht nur meine normale Zigarette rauchen, sondern mehr? Macht auf jeden Fall klar, dass auch das Thema etwas ist, was die Betriebsparteien, Arbeitgeber, Betriebsrat, gemeinsam lösen müssen und anfassen müssen und erstmal klar sagen müssen, nein, wir wollen das nicht. Ne? Also man darf keinen Alkohol bei uns im Betrieb trinken, man darf nicht alkoholisiert zur Arbeit kommen. Wir wollen aber auch nicht, dass man unter Einfluss von THC dann halt zur Arbeit kommt oder halt noch schlimmer während der Arbeit nach Pause dann was wegpafft, wie man das so schön sagt. Also ganz verrückt, ich bin ganz überrascht, dass das jetzt offensichtlich doch kommt, das Gesetz, aber das wird auf jeden Fall ein großes Thema auch für Betriebsräte werden.
Auf alle Fälle.
Damit zu reden, ne?
Also ich bin total erschrocken, dass das so durchgeht. Und ich mache mir gerade schon Gedanken, wie ich jetzt so mal so einen Flyer wieder kreiere, den ich dann für die Mitarbeiter rausgebe, was dadurch passiert. Weil viele sagen, oh, das ist ja legal. Und der Punkt ist, bei uns im Betrieb ist eine 0,0-Toleranz. Mhm. Also weder Alkohol noch sonst irgendwelche Rauschmittel. Mhm. Da ist 0,0. Wenn wir aber davon ausgehen, dass es sogar Betriebe gibt, wo noch bis 0,5 auch wie beim Autofahren die Grenze ist, erlaubt ist im Grunde genommen, dann ist das so. Was wird dann eben, wenn ich jetzt Cannabis erlaube, was ist dann? Mhm. Darf ich unter Einfluss von Cannabis, weil ich mir zu Hause noch schön den Joint geraucht habe, darf ich dann zur Arbeit kommen? Weil ich sage, ich habe es sowieso gebraucht, aber jetzt ist es ja legal. Ja, genau. Das ist die ganze Problematik. Also eine große Herausforderung, auf wie du sagst, für Betriebsrat, für Arbeitgeber, für die Suchthilfeeinrichtung, ich sage immer die Zivilen, die draußen sind, für die Suchtberater und Suchtbeauftragten im Betrieb. Also das ist eine ganz große Herausforderung und ich weiß nicht, ob sich da die Regierung, wir wollen jetzt hier nicht politisch werden, aber ob sich die Regierung damit einen Gefallen getan hat, so etwas zu legalisieren.
Weil also ich glaube, wenn du Suchtberater fragst, wenn du Therapeuten fragst, da gibt es wenig, die das befürworten. Also ich glaube, das können wir so weitergeben. Ich bin, wie gesagt, auch skeptisch, ob das so sinnvoll ist, weil eben jetzt es ja einfach viel einfacher wird, an Suchtmittel zu kommen, weil es legal ist, sie zu besitzen, rumzutragen. Und das stellt ja, sag mal, uns vor die Herausforderung, in den Betrieben halt auch zu regeln und klarzumachen, wie geht man damit um. Und ich fürchte tatsächlich, dass die Aufgaben des Suchtbeauftragten oder Suchtberaters in einem Betrieb dadurch jetzt nicht geringer werden, ne? Sondern dass, wenn man mal so ein paar Jahre in die Zukunft guckt, wird das wahrscheinlich eher leider ein größeres Thema werden. Ne?
Ein kurzer Break in eigener Sache. Wie ihr merkt, ist das Thema Sucht und Beschäftigung mit Sucht, Suchtprävention, dem man sich auch weiter beschäftigen sollte. Wenn ihr also in den Vertretungen als Betriebsrat, Personalrat euch mit dem Thema Suchtprävention weiter beschäftigen wolltet, seid ihr herzlich eingeladen, eines unserer Seminare dazu zu besuchen. Guckt doch einfach mal unter aas-seminare.de zum Beispiel nach Suchtprävention Teil 1 und Teil 2.
Und das ist einfach die Sache. Und wir sind ja gerade, wenn ich jetzt mal rückblicken, die Corona-Zeit, da haben wir ja jetzt erstmal die ersten Zahlen, die uns vorgestellt werden, was Corona in gewissen Suchtbereichen gebracht hat. Ob Online-Sucht, Spielsucht. Ja. Man ist nicht mehr in der Kneipe gegangen, man hat zu Hause in den eigenen vier Wänden. Man hat sich dann eben 3 Kisten Bier geholt und dann hat man das auch geleert wahrscheinlich. Also da ist die Suchtrate noch mal weiter nach oben gegangen. Gerade was auch dann Online-Spiel, Glücksspiel etc. Es gibt ja die verschiedensten Firmen, wenn ich Winbet, Betwin und wie sie alle heißen. Das hat man in der Corona-Zeit, wo wir Lockdown hatten, zu Hause online gespielt. Und dann hat man auch den ganzen Tag fast Zeit gehabt. Und das sind die Punkte. Da sind wir gerade erst mal dran, das aufzuarbeiten und eventuell wieder ins Lot zu bringen. Und dann kommt dann das nächste Thema mit Cannabis-Legalisierung. Ich weiß gar nicht, wo das hinführen soll. Wie ich gerade gesagt habe, wir haben jetzt schon Probleme, Therapieplätze zu bekommen, um dann nochmal das zu erhöhen. Und ich brauche noch mehr Therapieplätze. Also ich weiß es nicht. Also es ist schon sehr, sehr kritisch.
Ja, genau. Aber umso wichtiger ist, glaube ich, dass man einfach Regeln im Betrieb hat und damit umgeht. Weil politisch können wir zwar werden, aber wir können die Politik leider nicht beeinflussen. Dafür müssen wir in die Politik, wobei ich glaube, dir wird das auch gut stehen. Also, das wird schon,
ich weiß nicht, also wir beiden könnten auch irgendwie. Ja. Irgendeine Partei werden wir schon irgendwie hinkriegen.
Ja, meinst du, wir sollten so eine eigene Partei?
Eigene Partei, ist ja jetzt in Mode. Genau, ist ja in Mode, den Namen ein bisschen mit in den Parteinamen einzubinden.
Frank-und-Mark-Partei,
das wäre eine schöne Geschichte.
Also meine Stimme hättest du.
Meine auch, also das ist, wie gesagt, aber das ist einfach, natürlich können wir nicht hier politisch sein, aber wie gesagt, auch alleine für die Betriebsratsarbeit, wenn man da wieder hin auch geht, was da auf die Betriebsräte drauf zukommt und jetzt bei uns ist es ein bisschen geregelt, weil wir die Einrichtung des Suchtberaters haben, hin und her, aber in Betrieben, wo es nur Betriebsräte gibt, wo dann eben auch die Personalabteilung die Kündigung nacheinander rausflattert, ob der Betriebsrat da ist oder nicht, diese Fälle haben wir ja auch, sonst hätten die Arbeitsgerichte ja nicht so viel Arbeit mit Kündigungen dabei.
Und man muss ja sagen, wenn die Kündigung erstmal in der Welt ist, ist es ja zu spät. Ne? Also so, dann kann man vielleicht noch, wenn man Glück hat, irgendwie einen Weg finden über einen arbeitsgerichtlichen Vergleich, zu sagen, wir erhalten den Arbeitsplatz, aber ich sag mal, als Betriebsrat muss ja die Tätigkeit viel früher ansetzen und kann sie ja viel früher ansetzen, wenn ich mich nämlich mit dem Thema Sucht, Mobbing, all was dazugehört, Burnout, mit solchen Themen mal beschäftige und sage, erstmal überhaupt realisiere, das ist auch bei uns im Betrieb ein Thema und wie gehe ich als Betriebsrat damit um? Ne? Und dafür ist, wie in vielen Bereichen, einfach mal über den Tellerrand gucken, was machen so die anderen, ne, was habt ihr da für eine tolle BV, wie du sagst, ne, das fordern die Kollegen an, um sich da Ideen zu holen, auch mal sich sich zu informieren, aktiv zu bleiben einfach, ne, welche Themen gibt es und so. Das kann man ja eigentlich, glaube ich, können wir den Zuhörerinnen und Zuhörern so mitgeben. Ne?
Definitiv. Also, und dann, wie eben gesagt, wie auch Schulung, weil ja. Du hast gerade viele Dinge jetzt auch nochmal angeschnitten, Burnout, psychische Erkrankungen. Ja. Das sind alles Erkrankungen, die werden unter dem Mantel des Schweigens gehalten. Wer geht schon öffentlich mit seiner Erkrankung um und sagt, hey, ich habe Burnout oder ich habe Depression? Das macht kaum einer. Ja. Es sei denn, ich stehe irgendwo in der Öffentlichkeit, schreibe dann auch ein Buch darüber, möchte das jetzt nicht schmälern, aber dann sagt man eben, hey, ich bin ein Komiker und ich hatte ein Alkoholproblem, aber ich war auch depressiv. Kurt Krömer zum Beispiel, der sich dann, aber der steht in der Öffentlichkeit das macht aber nicht der normale Arbeiter irgendwo am Band oder wer weiß wo. Ja. Und dafür sind dann die Betriebsräte da, die dann aber auch sich gut schulen lassen müssen, um da auch hinzukommen, weil wir sind ja auch nur normale Menschen. Wir haben ja auch nur eine normale Intelligenz. Wenn wir studiert hätten, hätten wir vielleicht auch was anderes gemacht. Hätten wir Medizin studiert oder was?
Ja, aber also Mediziner müssen jetzt nicht unbedingt die bessere Betriebsräte sein, das war so, ne? Also weil egal was du gelernt hast, du hast auf gar keinen Fall Betriebsrat gelernt. Ne?
Ja.
Also das heißt, wenn du Betriebsrat wirst, musst du dich damit beschäftigen, was will ich machen, was war meine Motivation, welche Aufgaben hat man. Schulung ist ein ganz wichtiger Bereich natürlich und einfach immer aktiv bleiben. Ne? Das, ich glaube, kann man so mitnehmen.
Ja, auf alle Fälle.
Frank, ich muss mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Du musst ja jetzt gleich schon wieder in den nächsten Workshop beim Kongress und ein bisschen was essen müssen wir, glaube ich, auch
noch. Müssen wir auch noch.
Ich würde mal sagen, wir sehen uns bestimmt noch mal wieder und wir machen noch mal irgendwie einen Teil 2, weil ich glaube, du hast noch ganz viel zu erzählen und vielleicht, wenn das Thema Cannabis irgendwie mal umgesetzt wird. Wenn es aber so kommt, sprechen wir mal darüber, ob es vielleicht bei euch ein Thema geworden ist. Wie seid ihr damit umgegangen? Flyer hast du angesprochen. Wie informiert man darüber? Also würde mich freuen, wenn wir da noch mal Zeit finden irgendwo.
Auf alle Fälle.
Dann gerne. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mal zu ganz wichtigen Themen aus der Betriebsratsarbeit als Betriebsrat zu berichten. Das ist nämlich echt ziemlich cool. Danke, dass du bei Starke Stimmen dabei warst, weil du hast nämlich eine starke Stimme.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne.
Danke für das Vertrauen.
Falls du noch weitere Fragen hast oder tiefer in die Themen einsteigen möchtest, besuche doch unsere Website www.aas-seminare.de. Wenn dir der Podcast gefallen hat, solltest du ihn am besten gleich abonnieren und deinen Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen. Bis bald!